Gude und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio. Eure Fragen, unsere Antworten am Dienstagmittag. Yes, auch heute wieder mit mir. Niklas war bei der Baller League. Krögi hat die Woche verdienterweise frei. Liebe Grüße. Ja, ihr könnt Fragen stellen im Community-Tab. Dort ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass sie aufgenommen werden. So wie die Frage von Anthony 4616. Grüß dich! Als Fußballfan freut man sich natürlich besonders, wenn das eigene Team Erfolg hat. Doch manchmal freut man sich teilweise genauso darüber, dass ein anderes Team verloren hat. Was ist dein größter Schadenfreude-Moment, den du als Fußballfan erlebt hast? Und wieso? Vielleicht auch Top 3. Liebe Grüße von da, wo ich herkomme. Liebe Grüße genau dahin. Das sollte ja Mannheim sein. Mir ist aufgefallen, als ich darüber nachgedacht habe, dass meine Momente doch alle mit der Eintracht dann zu tun haben. Also mit dem Misserfolg, der sich in irgendeiner Art und Weise in einem Erfolg der Eintracht manifestiert oder so ähnlich. Und man macht sich natürlich extrem beliebt. Das ist ja klar, ne? Mit so einer Frage, gerade wenn man über deutsche Mannschaften quasi fragt. Aber geh mal rein. Und das letzte Spiel ist, das sind jetzt drei, die mir eingefallen sind. Ich sage nicht, dass es meine Top 3 sind, aber das sind die drei, die mir als erstes eingefallen sind. Leverkusen Europa League Finale 2024, Generational Hate Watch. Let me explain. Let me speak. Die Eintracht ist die einzige deutsche Mannschaft, die die Europa League seit 1997 gewonnen hat. Die einzige deutsche Mannschaft, die die Europa League im 21. Jahrhundert gewonnen hat. Und like it or not, ich möchte nicht, dass sich das so bald ändert. Und vor allem, wenn dieses Leverkusen nach dieser Saison die Europa League gewinnt, dann ist das ja umso beeindruckender, ungeschlagen, bla bla bla. Und ich muss wirklich sagen, ich habe mich da im Europa-League-Finale sehr drüber gefreut. Vor allem mit dem Blick eben, dass die Eintracht dadurch die einzige Mannschaft bleibt im 21. Jahrhundert. So ist es nun mal. Dann hatten wir die Mainzer im Aufstiegsfinale, das müsste 2003 gewesen sein. Für alle, die es mitbekommen haben, die Rheinhessen, Mainz 05, kriegen ihr Spiel abgepfiffen mit einem 4:1 Sieg gegen Braunschweig. In dem Augenblick sind sie Bundesliga-Aufsteiger. Doch in Frankfurt wird noch gespielt. Genauer gesagt, Frankfurt gegen den SSV Reutlingen. Und da machen Bakary Diakité und Alex Schur in 90 plus und Nachspielzeit das 5:3 und 6:3. Und die Eintracht geht hoch aufgrund des besseren Torverhältnisses. Und da habe ich das erste Mal richtig Schadenfreude gespürt. Und auch wieder in Kombination mit dem Erfolg für die Eintracht. Viel deutlicher als beim ersten Beispiel. Aber das wäre Punkt 2. Und Punkt 3, auch schon ein paar Mal erwähnt. Bundesliga-Saison 1920. Die SGE schlägt die Bayern 5:1. Die Eintracht gibt, die Eintracht nimmt. Am Tag danach wird nämlich Ex-Coach Niko Kovac gefeuert, der ja in der Saison vorher, ihr erinnert euch, nach dem Pokalsieg von Frankfurt nach München gewechselt war. Und da weiß ich noch, das war eines der ersten Eintracht-Spiele in vielen, vielen Jahren, die ich nicht live gesehen habe, weil am selben Tag Berlin-Derby war und ich war da. Und ich habe auf dem Handy geschaut und gedacht, das kann nicht wahr sein, dass ich das verpasse. Und war dann, während ich in der alten Försterei stand, werft Steine auf mich, steinigt mich, habe ich sehr viel aufs Handy geschaut, wie es bei der Eintracht läuft. Sorry, ist halt so. So, die nächste Frage kommt von Canotelli20. Hi Nico. Als Fenerbahce-Fan kann man über den Transfersommer, wirklich nicht meckern. Mourinho, Saint-Maxime, En-Nesyri, Amrabat, Kostic, Tosun auf unserer Seite, Osimhen, Rafa Silva und Co. bei unseren Rivalen. Dadurch steigt für mich der Spaßfaktor der türkischen Liga. Wie ist der Blick von außen? Haben die News und Namen etwas Interesse an der Super League geweckt? Liebe Grüße aus der Stadt 2, aus der Stadt mit der 2A, mit den 2A und dem schönsten Dom Deutschlands. Aachen. Aachener Dom. Guck mal. Aachener Dom. Gibt's auf jeden Fall, aber ist der Shay? Ayo, ist halt auch ein Dom. Das hätten die sich damals überlegen sollen, dass tendenziell die hätten sich damals mal überlegen sollen, dass Nico Heimer im Jahr 2024 einen Dom beeindruckender finden würde, wenn er nicht in der dahergelaufenen Stadt stehen würde. So. Mach da mal was draus. Konstruktives Feedback in die Vergangenheit, Leute. Okay, Super League. Also, man muss dazu ja einmal einordnend sagen, dass dieses Transferfenster oder dass diese Transfers von den ganz großen Namen vor allem deshalb möglich sind, weil das Super League-Transferfenster länger offen ist. Das ist aus zentraleuropäischer Sicht, wo die Transferfenster relativ zeitgleich schließen, nicht ganz fair. Aber warum ich es mag? Und zuallererst mal, ja, das hat für mich das Interesse an der Super League auf jeden Fall gesteigert. Ich bin absolut kein Super League-Experte, überhaupt nicht. Und ich werde auch in dieser Saison wenig Live-Spiele schauen, aber mit Sicherheit mehr Highlights. Ich mochte die Super League schon immer. Ich finde einfach, dass es eine extrem emotionale Liga ist. Und gerade in den letzten Jahren fand ich einfach ein paar Sachen sehr spannend. Und wenn man zum Beispiel jetzt auf Gala schaut, wenn wir ganz ehrlich sind, ist ja Victor Osimhen nicht der erste große Name, den Gala holt. Und was mir an denen extrem gut gefällt, ist, dass sie in den letzten Jahren super opportunistisch auf große Namen gegangen sind. Dries Mertens, Icardi, Rashica, Demir, Saniolo, Angelino, Ziyech und jetzt eben Victor. Die trauen sich das einfach. Die sagen, scheiß drauf, wir gehen das Risiko. Und um das nochmal ein bisschen einzuordnen mit den Transferfenster, was ich gerade gesagt habe. Aus Sicht der Super League ist es halt eine mega geile Sache. Es ist erlaubt, dass sie das Fenster länger offen haben. Also es ist zumindest nicht irgendwo verboten, sonst würden die es nicht machen. Und dadurch nutzen sie in meinen Augen eben etwas auf, was die Regeln ihnen anbieten. Und ich muss jetzt wirklich sagen, ich weiß nicht so genau, wie Transferfensterregeln sind. Sorry, habe ich mich jetzt nicht genug informiert. Aber das nutzen sie eben aus und sie nutzen es ganz klar zum Vorteil der eigenen Liga. Und wenn man eine Liga wie die Super League ist, die irgendwo hinter den europäischen Top-Ligen rangiert, die einen klaren Anspruch hat, eher nach oben als nach unten zu gucken. Wir wissen ja auch immer alle, es gibt ja immer die Videos mit Galatasaray würde Meister werden in der Bundesliga, so oder ein bisschen weniger stark aufgetischt. Aber in diese Richtung. Und da finde ich es einfach geil, dass man dieses Transferfenster für diese Liga ausnutzt. Bei Gala finde ich geil, dass sie auf die großen Namen gehen. Und bei Fener habe ich nochmal drauf geschaut, mag ich, dass sie bei türkischen Spielern immer da sind. Wenn da ein Fenster aufgeht, wenn ein türkischer Spieler irgendwo nicht so wohl gelitten ist. In den letzten Jahren zu Yunci, Ünder, Mert Mildir oder zum Beispiel Emre Mor haben nicht alle gut funktioniert. Aber mir gefällt einfach die Idee. Und wenn man danach dann guckt, Dzeko, El-Nesri, Tadic, Saint Maxim, Philipp Kostic. Das sind natürlich alles Namen, wo, wenn man Fußball mag, es schwer ist zu sagen, dass die Super League einen gar nicht interessiert. Ja, ich werde das weiterhin nicht wöchentlich schauen, aber das sind einfach Namen von Spielern, auf die ich Bock habe und wo ich drauf gucken werde. Und was ich mir wünschen würde, ist einen tiefen Run von der türkischen Mannschaft. Europa League Halbfinale oder sowas wäre doch mal richtig geil, um auch wieder ein bisschen Aufmerksamkeit auf die Super League zu heben. Ich weiß nicht, was das letzte Mal war. Ich glaube, 13, 14 war, glaube ich, ein Halbfinale mit türkischer Beteiligung. Aber vielleicht vergesse ich auch irgendwas. Und ich glaube, dass die Super League genau daran gut tut, diese Regeln weiterhin so auszunutzen, wie es eben geht. Solange man ihnen es nicht verbietet, müssen die das Transferfenster länger aufhaben. Denn so können sie eben dann solche großen Namen holen. Und da kannst du einfach sagen, was du willst. Ein Transfer von Victor Osimhen zu Gala, der ist einfach big. Und wenn der nur Laie ist und wenn der ohne Kaufoption ist und wenn die 100% Gehalt bezahlen und wenn der garantiert weg ist nächsten Sommer, wenn der funktioniert sportlich und dieser Name an sich, du hast einen der besten Stürmer der Welt geholt, das ist eine Ansage und ich find's geil. Also ich find's wirklich eine nice Sache. Shadows 143. Moin Nico, ich habe folgende Aufgabe für dich. Baue aus den Vereinen, die in den vergangenen Saison die Plätze 6 bis 16 belegt haben, also Frankfurt bis Bochum, die bestmögliche 11, sodass jeder Verein genau einen Spieler stellt. Was denkst du, wo würde der FC BMV, Fußballclub Baller der Mittelklassevereine, sich in der Bundesliga tabellarisch einsortieren? Grüße aus der Löwenstadt. Löwenstadt gehe ich gar nicht drauf ein, weil das ist so eine Sache, das schreiben sich doch alle irgendwie drauf, weißt du? Kann in Thüringen sein, kann in Hessen sein, kann in München sein, kann überall sein. Was ist die Löwenstadt? Wenn es jetzt Braunschweig ist, werde ich sauer. Löwenstadt. Löwenstadt. Braunschweig. Moment. Löwenstadt bezeichnet eine erfolglose Stadtgründung Heinrich des Löwens als Gegengründung zu Lübeck im Jahr 1158. Was? Moment. Lübeck wurde gegründet und das hat Heinrich den Löwen so übertrieben provoziert, dass er gesagt hat, wir machen andere Stadt? Junge, Heinrich. Heinrich, das ist Lübeck. Ich nehme es nicht so schwer. Das ist ja Wahnsinn. And I took that personal. Naja, wir gehen rein in die Baller der Mittelklasse und wir sortieren uns ein im 4-3-3. Und ja, mal gucken. Also, wie bin ich es angegangen? Ich hatte ehrlich gesagt, bei so ein paar Vereinen war mir klar, wen ich haben will. Zum Beispiel bei Bochum war es mir klar, bei der Eintracht war es mir klar, bei Heidenheim war es mir klar, beim FC Augsburg und bei Hoffenheim war es relativ klar, bei Bremen war es relativ klar. Und das bedeutete für mich, dass ich die anderen so ein bisschen drumherum sortieren muss. Und Folgendes ist dabei rausgekommen. Ein 4-3-3 im Tor mit Noah Atubolu. Ernstzunehmender Ersatzkandidat wäre da Baumann gewesen von Hoffenheim. Aber da habe ich einen anderen Platz belegt. Auf der Rechtsverteidigerposition. Der erste Name, von dem ich wusste, der muss dabei sein, Mitchell Weiser. Ja, und wenn ihr jetzt gleich den Rest der Viererkette hört, dann merkt ihr auch, mit Ball spielen wir das ein bisschen invers. Da schiebt der andere Außenverteidiger rein. Außenverteidiger kommt von Bochum, jetzt wisst ihr es eh schon. Und dann haben wir hinten einen Dreierblock. Und das heißt, der Linksverteidiger ist Bernardo. Jawohl, kehrt gerade von Verletzung zurück. In meinen Augen einer der besten Spieler, die Bochum im Kader hat. Innenverteidigung, ein Unioner, Danilo Döki. Ja, war für mich irgendwie klar, ich mag Danilo Döki sehr, ist eine physische Urgewalt. Und neben ihm ein Spieler, der eigentlich kein Innenverteidiger ist, aber irgendwo mussten wir ihn unterbringen, Anton Stach. Spielt zwar aktuell Dreierkette Innenverteidiger, bei uns spielt er sogar in der Viererkette Innenverteidiger. Dein Problem, Anton. Wir kommen zum Dreier-Mittelfeld. War gar nicht so einfach. Augsburg mit Christian Jakic vertreten. Der Staubsauger. Da ging es einfach darum, und das werdet ihr vielleicht bei der restlichen Zusammensetzung des Mittelfelds hören, dass ich einen defensiv starken Sechser haben wollte, einen Zweikampfmonster, jemand, der sich reinhaut. Und aus dieser Tabellenregion ist Christian Jakic da dann doch relativ weit vorne mit dabei. Übrigens wichtig fürs Protokoll, ich habe die Kader dieser Saison genommen für diese Mannschaft. Bedeutet zum Beispiel, dass bei Mainz dann kein Brajan Gruder spielen kann. Also Christian Jakic, der zweite Sechser. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es Leute gibt, die sich darüber ärgern. Aber ich wollte einen Mann, der neben Christian Jakic eben mit dem Ball was anfangen kann, der ihn laufen lassen kann, der pressingresistent ist, jemand, der einfach dafür sorgen kann, dass wir im Mittelfeld ein bisschen Spielkultur haben. Aus Gladbach, Julian Weigel. Ja, und das bedeutet, ihr wisst es, im Mittelfeld ist nur noch eine Position offen, im Dreier-Mittelfeld. Und ich habe ja gesagt, einer kommt von Heidenheim. Ich hoffe, der Editor hat jetzt irgendwas Geiles reingeschnitten. Ein Bild von Paul Wanner, jawohl. Paul Wanner bekleidet die offensive Rolle, die offensivste Rolle in diesem Dreier-Mittelfeld. Er muss dabei sein. Und wir kommen zum Dreiersturm. Und da sehen wir auf der rechten Seite Johnny Burkhardt von Mainz 05. Auf der linken Seite Hugo Ekitike von Eintracht Frankfurt. Und im Sturmzentrum, also ne, Dreiersturm, ihr wisst ja, wie sich das ungefähr aufteilt, Jonas Wind vom VfL aus Wolfsburg. Und das ist eine Mannschaft, von der ich sage, sie spielt um die Europa-League-Qualifikation mit. Ich glaube, das ist ungefähr das Level, auf dem ich sie hätte. Man müsste ja mal gucken, also sagen wir mal, dann direkten Konkurrenten sind Frankfurt, Hoffenheim, Freiburg. Ich kann jetzt ja nur an der abgelaufenen Saison gehen. Vielleicht ist Wolfsburg dabei. Und da sehe ich diese Mannschaft als, ja, von den gerade eben genannten, ja doch, also gerade mit dieser Offensive, doch, da sehe ich sie auf jeden Fall mit im Geschäft. Und ich glaube, europäische Qualifikation, Champions League sehe ich auf gar keinen Fall, Top 4 sehe ich auf gar keinen Fall, aber so Sechster werden sie, könnten sie werden. Und auf Platz 6 sortiere ich sie auch ein. Meister, wuhu, gute Nico. Nach der Entlassung vom lieben Knecht in Darmstadt hat Florian Kohfeldt einen neuen Job. Habe ich komplett falsch vorgelesen, die Frage. Kann das funktionieren? Und wo landen die Lilien am Saisonende? Grüße aus Berlin. Florian Kohfeldt. Also, um jetzt hier nicht in den alten Nico Heimer Kohfeldt-Rant zu verfallen, den ihr alle 10-mal gehört habt, der euch wenig Neues bietet, rollen wir es mal ein bisschen auf. 17-18, Trennung bei Werder Bremen von Alexander Nuri. Auch einen Namen, den wir vergessen haben. Ne? Und da hat Florian Kohfeldt nach der Übernahme von Nuri schnell ordentliche Struktur reingebracht, hatte eine gute Idee, nach vorne Fußball zu spielen, hat die Mannschaft am Anfang der Saison 18-19 in meinen Augen taktisch weiterentwickelt und ist dann eingebrochen. So 10-12 Spieltage vor Saisonende wurde da umgestellt und dann ging gar nichts mehr. Und ich hatte das Gefühl, und ich kann auch wirklich sagen, dass ich sogar ein bisschen besser nachfühlen kann, so dumm das klingt, wegen unseres Einsatzes bei der Baller League. Jeder, wenn, sobald es anfängt, nicht so gut zu laufen, hat jeder Input. Jeder Spieler, jeder Beteiligte, jeder von außen hat eine Idee, hat einen Vorschlag, hat eine Verbesserung, die er dir nahe bringen möchte. Und es ist super, super, super schwer, gerade in der engen Zusammenarbeit, die dann auf so einem Level stattfindet, diese Einflüsse nicht zu sehr wahrzunehmen, aufzunehmen und sich nicht zu sehr beeinflussen zu lassen. Noch dazu kam ja bei Florian Kohfeldt, dass nach dieser ersten Phase bei Werder Bremen er durchaus extrem gute Presse hatte. Also im Sinne von, wer das Jürgen Klopp? Und da sage ich auch im Nachhinein, mal davon abgesehen, dass es natürlich niemals auch nur ansatzweise gerechtfertigt war, auch das für einen jungen Trainer, ich glaube, das kann einem ein bisschen zu Kopf steigen einfach. Wenn die Leute sagen, guckt euch den Typ in Bremen an, das ist der nächste Jürgen Klopp. Ich glaube, dann kann das schon passieren, bei mir könnte es passieren, dass ich das irgendwann glaube und anfange zu denken, naja, ich werde schon im Zweifel alles besser wissen als alle anderen. Die hier noch eine Idee und da noch ein Pass, so diese Richtung. Und Florian Kohfeldt hat sein Mojo, wenn es jemals eines gab, wenn bei Bremen nicht nur einfach Nuri so schlecht war, dass es für ihn dann bedeutete, drei Hebel umliegen und diese Maschine funktioniert wieder. Wenn das nicht der Fall war, dann hat er irgendwann ab Mitte zweiter Saison bei Bremen seinen Weg komplett verloren, sein Mojo komplett verloren und auch sein Selbstvertrauen. Denn die Wahrheit ist, ab diesem angesprochenen Zeitpunkt bei Bremen, dann bei Wolfsburg und dann bei KS Eupen, ist er als Trainer vollumfänglich gescheitert. Ohne irgendeine Diskussion. Ohne irgendeine Diskussion. Die Mannschaft, die er von Van Bommel übernommen hatte, hatte die Saison davor unter Glasner die Champions League erreicht. 28 Spiele, 9 Siege, 5 Unentschieden, 14 Niederlagen, 37 zu 48 Tore mit einer Mannschaft nochmal, die von der Spielerqualität nicht unglaublich weit weg von der Top 5 in der Bundesliga war. Dann geht er zu KS Eupen, 31 Spiele, 7 Siege, 3 Unentschieden, 21 Niederlagen. 24 zu 60 Tore, 0,77 Punkte. Dann, damit bist du fertig. Das war's. Aber Darmstadt hat gesagt, naja, wir brauchen jemanden und der soll's sein. Jetzt fehlt mir, das muss ich ganz klar sagen, wirklich die Fantasie, wo Florian Kohfeldt das jetzt hernehmen soll, dass das funktioniert. Ich sehe es einfach nicht. Er hat mir einfach in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren, 5 Jahren, 5 Jahren, 4 bis 5 Jahren, irgendwo so, hat er einfach zu wenig gezeigt. Das sage ich ganz klar und deutlich. Zu wenig gezeigt, um zu irgendwo darauf zu zeigen und zu sagen, das könnte schon funktionieren bei Darmstadt. Aber die Darmstädter sind nun mal ein Bundesliga-Absteiger. Sie hatten einen großen Umbruch im Kader und vielleicht ist es einfach Zeit für einen neuen Trainer. Und ich schließe nicht aus, dass es hier einen neuer Besen kehrt gut in die Richtung irgendwas geben könnte und man eben erstmal ein bisschen Erfolg hat unter Florian Kohfeldt. Ich halte es für ausgeschlossen, dass sie mit ihm aufsteigen. Wenn ja, mache ich Fracalcio in keinem Trikot. Die nächste Wette steht. Aber ich kann eben sehen, also ich sage jetzt nicht, dass sie mit ihm zwangsläufig halt durchrauschen. Das glaube ich jetzt auch nicht. Aber ich habe Bauchschmerzen, was die Trainerwahl bei Darmstadt betrifft. Und meine Prognose wäre, dass man eine lange, lange Saison in Darmstadt vor sich hat und am Ende einen zweistelligen Tabellenplatz landet. Und ich sage auch ganz ehrlich, ich wäre nicht unglaublich überrascht, wenn Florian Kohfeldt am 34. Spieltag nicht mehr Trainer von Darmstadt 98 wäre. Die nächste Frage kommt vom HSV-Fan. Moin Nico, du bist ja bei der Zweitliga-Prognose leider nicht dabei gewesen. Bitte gerne mal deine Tipps. Top 3, letzten 3, Torschützenkönig, Enttäuschung, Überraschung der Saison und Hot Take. Liebe Grüße aus dem Bundesland mit der jüngsten Bevölkerung. Es kann ja nur Berlin oder Hamburg sein eigentlich. Muss ja einer der Stadtstaaten sein. Berlin oder Hamburg. Ja. Komm, Hamburg. Ihr habt doch sonst nichts da oben. Dann seid ihr mal der jüngste Bundesland Deutschlands. Gratulation. Ja? Dino in der zweiten Liga, Baby im echten Leben. Das ist doch auch was. Okay, also ganz wichtig ist natürlich, wir sind jetzt ein paar Spieltage drin. Auf keinen Fall jetzt meine Takes mit denen von den Jungs in der Prognose vergleichen. Das wäre nicht fair. Vor allem für mich nicht, weil wenn ich jetzt daneben liege, ist es noch umso beschissener. Die Top 3, Fortuna, Köln, Hannover. Ich mach, glaube ich, also muss ich zu jedem was sagen? Nee. Muss ich, glaube ich, nicht. Muss, glaube ich, nicht. Aber das sind meine Top 3. Bedeutet also auch kein HSV, kein S04, kein Hertha BSC. Ich glaube, für die Fortuna ist dran, ist so mein Bauchgefühl. Köln, da sehe ich einfach vieles, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie sogar eine sehr, sehr ordentliche Saison spielen. Hannover hatte schwierige Gegner bis jetzt, wirken für mich relativ gesettelt, kann ich mir vorstellen. Absteiger, Braunschweig, Preußen, Regensburg, alle drei haben mir zu wenig gezeigt, um Hoffnung zu haben. Torschützenkönig, Noel Futkoy, von der Eintracht zu Fürth, Top-Vorbereitung gespielt, Top-Saisonstart hingelegt. Jemand, bei dem man aus der Vergangenheit aus niedrigeren Klassen weiß, dass es ein Goalgetter ist, der bei der Eintracht keine Chance bekommen hat, außer dieser einen DFB-Pokaleinsatz, wo er direkt rot gesehen hat. Und jemand, der einfach im Gesamtpaket in meinen Augen sehr, sehr gut in der zweiten Liga funktionieren könnte. Name kommt gleich nochmal. Die Enttäuschung wird der HSV. Ich sehe es nicht mit Steffen Baumgart. Ich bin absolut bereit, eines Besseren belehrt zu werden. Ich werde da nicht höhnisch drauf gucken. Ich werde nicht sagen, oh scheiße, mein Take geht nicht auf, falls der HSV sich da oben reinsneakt. Ich wünsche mir, dass der HSV aufsteigt, aber ich sehe es nicht mit Steffen Baumgart. Die Überraschung, Noel Futkoy. Ja, ist ein bisschen lame, aber wenn jemand in seiner ersten Bundesliga-Saison Torschützenkönig wird, in der ersten Zweitliga-Saison mit was, 24? Ja, aber so alt ist er vielleicht noch nicht. Moment, Noel Futkoy. 21. Der Take ist gerade nochmal crazier geworden. Mit 21 in seiner ersten Zweitligasaison Torschützenkönig. Krasser Take. Das ist meine Überraschung. Und der Hot Take der Saison ist für mich, Köln hat ein Torverhältnis von plus 35 am Ende. Gab es seit 1920 nicht mehr in der Bundesliga. Also nicht seit 1920, sondern seit der Saison 20. Seit der Saison 2019-2020. Basonka 23. Wenn du ein Thema groß aufziehen dürftest in einem Video, welches wäre das? Es wäre die Bundesliga-Reform. Und das Problem, warum ich es nicht mache, ist, weil ich keine Lösung habe. Wir haben es schon ein paar Mal an dieser Stelle gesagt, im Podcast gesagt, hier in Streams gesagt, die Bundesliga aktuell ist die unattraktivste Bundesliga, die es jemals gab in meinen Augen. Das hat verschiedenste Gründe, aber das ist einfach die Realität. Jeden Montag sitzen wir hier und gucken aufs Wochenende und sagen, was wollen wir streamen und sagen eigentlich gar nichts. Eigentlich nichts von dem, was wir da sehen. Die Bundesliga ist aber in einer Situation gefangen, wo, wenn man jetzt sagen würde, man macht irgendeine große Revolution und die würde wirklich bedeuten, dass man sagt, ihr seid nicht mehr dabei. Einfach von oben drauf geht mit dem Rotstift und sagt, ihr nicht mehr. Die Bundesliga ist in einen Zustand geraten, wo das Vereine treffen würde, die sich sportlich für diese Liga fair qualifiziert haben und die es eigentlich nicht treffen sollte. Der Hauptansatzpunkt wäre für mich eben, die Bundesliga so attraktiv wie möglich zu machen für Fans in Deutschland. Das ist meine persönliche Sichtweise auf die Geschichte. Das ist der Kernmarkt. Und ich weiß, mit internationaler Konkurrenzfähigkeit etc. ist das schon mal von vorne weg der falsche Ansatz. Aber so ist es nun mal für mich. Und ich glaube, für die Bundesliga ist es enorm wichtig, dass wir volle Stadien haben, große Stadien haben. Und das ist, glaube ich, für mich eines der Kernprodukte oder eine der Kernqualitäten der Bundesliga. Und die Realität sieht gerade eben so aus, dass wir, und jetzt bitte einmal anschnallen, ich gebe euch jetzt mal Bundesliga-Stadien durch, unter 35.000 Zuschauer. Das war früher, waren das nicht viele vor ein paar Jahren. Heute sind es Freiburg, Mainz, Augsburg, Leverkusen, Hoffenheim, Pauli, Wolfsburg, Bochum, Union, Kiel, Heidenheim. Sag jetzt erstmal gar nichts aus. Ich sag nur, mit dem, was ich gerade gesagt habe, große, volle Stadien zum Beispiel, schon mal wird das schwierig. Jetzt sind hier ja auch Mannschaften, wie ich ja gerade schon genannt habe, wie Mainz, Pauli, Heidenheim, Kiel, Union, Bochum, alle haben sich fair und sportlich für diese Liga qualifiziert. Und wenn wir jetzt die große Bundesliga-Revolution machen würden, nach dem kranken Gehirn von Nico Heimer, würde ein Teil von diesen Mannschaften auch rausfliegen müssen. Und damit ist natürlich der sportliche Wettkampf ad absurdum geführt. Und dazu muss ich sagen, ich würde die 50-plus-1-Ausnahmen oder die neuerdings Nicht-Ausnahmen oder die historisch akzeptierten Ausnahmen alle raus. Die wären alle raus für mich. Das war der allererste Rotstrich. Auf Wiedersehen. Das ist meine persönliche Bundesliga-Revolution. Die wären schon mal alle raus. Und bei denen wäre das für mich auch ganz klar zu argumentieren. Wir haben diese Regel und diese Regel sollte keine Ausnahmen haben. Auch keine Ausnahmen nach 15 Jahren oder was auch immer. Aber um diese Liga auf einen Schlag wieder attraktiver zu machen, und das bedeutet nun mal, ob man das mag oder nicht, Schalke 04 muss wieder her, Hertha BSC muss wieder her, der HSV müssen wieder her. Ich habe ja gerade schon gesagt, wir müssen hier Mannschaften rauswerfen, die sportlich nicht verdient haben, rausgeworfen zu werden. Und der HSV hatte sportlich nicht verdient, Bundesliga zu spielen, sonst würden sie es machen. Und Schalke 04 ähnlich und Hertha ähnlich. Und das ist mir ja vollkommen bewusst. Aber ich träume von dieser einen brillanten Idee, wie man diese Liga irgendwie auf gesündere Beine stellen könnte. Denn ich glaube, das würde langfristig helfen. Aber dieses Video gibt es eben nicht, weil ich diese Idee nicht habe. Und weil mir eben vollkommen klar ist, dass wir mit einem so fetten Rotstift ansetzen müssten, dass zu Recht ganz viele aufschreien würden. Aber das wäre ein Video, da wünsche ich mir irgendwann eine göttliche Eingebung, ideentechnisch, wie man das irgendwie machen könnte, dass man die Bundesliga wieder auf ein Level bringt, wo man einfach Bock hat auf Samstagkonferenz, wo man Bock hat auf die Einzelspiele. Und das ist einfach aus meiner Sicht aktuell nicht so. Aber dieses Video wird es so bald nicht geben, denn ich habe die Revolution nicht. Lorenz, 6617 mit der Frage, Gude, bekommen die Bayern Virziala im Sommer 25? Wie schätzt du die Chancen ein und was würdest du an Florian Stelle machen? Grüße aus Doppel-D, Grüße nach Dresden, Düsseldorf, Düdeling. Gibt's auch, aber nicht in Deutschland. Bekommen die Bayern Virziala im Sommer 25? Nein, die Bayern haben in der Saison 25-26 weder Musiala noch Wirtz. Ist Quatsch. Aber wir haben ja jetzt gerade gehört, Musiala hat im Rahmen der Länderspielpause gesagt, im Fußballgeschäft kann viel passieren, was weiß ich, wo ich in 5 Jahren bin, sowas in diese Richtung. Kriegen die Bayern Musiala? Jetzt rollen wir das Ganze mal auf. Also, davon ausgehend, dass Musiala verlängert wird. Und das ist beim FC Bayern mit Sicherheit Priorität Nummer 1. Das garantiere ich euch. Wenn die Bayern auf die Zukunftsplanung ihrer Mannschaft gucken und sagen, wen müssen wir hier verlängern, wen müssen wir hier langfristig halten? Der erste Name aktuell ist Jamal Musiala. Und das ist vollkommen richtig so. Davon also ausgehend, dass er bleibt und dass man das, sagen wir mal, in den nächsten 5 Monaten eintötet, und man dann sich auf Florian Wirtz konzentrieren könnte, müsste in meinen Augen Wirtz ganz klar das Nummer 1 Transferziel der Bayern sein für den kommenden Sommer. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, ganz, 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 ganz 100% sicher, dass die Bayern und das Lager Florian Wirtz im Austausch stehen, nicht seit gestern, nicht seit 6 Monaten, nicht seit 12 Monaten, sondern seit 18. Im Austausch stehen bedeutet nichts. Im Austausch stehen bedeutet nur, man unterhält sich. Man guckt, was gibt es denn für Möglichkeiten. Man hört mal nach, wie fühlt sich denn der Florian aktuell? Hat der Florian eigentlich den Wunsch, mal für irgendeinen bestimmten Verein zu spielen? Ist er vielleicht Bayern-Fan? Weißt du, man unterhält sich einfach. Wie sieht es denn bei euch aus? Hat Real sich mal gemeldet? Das gehört in meinen Augen zur Bürgerpflicht als Sportvorstand oder sportlicher Verantwortlicher des FC Bayern München. Und ich glaube, das gehört auch zum Verantwortungsbereich von Florian Wirtz Berater. Man muss einfach mit diesen großen Vereinen, gerade mit der Hausmacht FC Bayern, wenn man auf Deutschland schaut, muss man sich unterhalten. Und ich bin mir sicher, dass die Bayern alles daran setzen werden. Und dennoch habe ich mehr Zweifel inzwischen, als ich es früher hatte. Ich dachte eigentlich immer, dass es klappen wird, dass die Bayern Wirtz diesen Sommer bekommen. Aber Florian Wirtz hat eben diese abgelaufene Saison gespielt, hat dann eine gute EM gespielt, wo ich sogar finde, dass er im Zweifel ja eher zurückgehalten worden ist durch mangelnde Einsatzzeiten, hat jetzt wieder eine gute Länderspielpause gespielt und ist in diese Bundesliga-Saison ja auch reingestartet wie ein Bekloppter. Und während es in der Vergangenheit gerne mal so war, dass der FC Bayern, wenn es darum ging, deutsche Talente aus Deutschland zu holen, einfach die erste Anlaufstelle war, ist Florian Wirtz ein solch außerordentliches Talent, dass dort eben große Vereine aus dem Ausland jetzt schon drauf gucken. City und Real Madrid sind beides Namen, die man mit Florian Wirtz in Verbindung gebracht hat oder in Verbindung gebracht wurden. Und wenn Florian Wirtz im Sommer 25 transferiert wird, dann könnte ich mir eben vorstellen, dass, wenn die Bayern sagen, hier sind, und ich sage jetzt einfach nur irgendeine Summe, damit ihr das Beispiel versteht, hier sind 60 Millionen, kann ich mir absolut vorstellen, dass City sagt, hier sind übrigens auch 100 Millionen. Weil Florian Wirtz ein Talent ist, von dem man glauben könnte, dass er einer der besten drei Spieler der Welt ist in den nächsten 10 Jahren oder der besten 5. Und das sind Talente, für die du eben tief in die Tasche greifen musst, und das werden auch andere Vereine machen. Und dann komme ich zu meinem letzten Punkt. Ich glaube, dass die Bayern nächstes Jahr Konkurrenz haben werden um Florian Wirtz, und zwar von den größten Vereinen der Welt. Und dann liegt die Entscheidung einzig und allein bei Florian Wirtz. Er und Jamal Musiala haben schon ein, zwei Mal gesagt, sie würden gerne mehr zusammenspielen, vielleicht auch mal im Verein, bla bla bla, das wissen wir von der EM. Aber vielleicht wird das ja auch eher so ein Szenario, wo die beiden merken, okay, jetzt diese Saison, wir sind die beiden besten Spieler hier in dieser Liga, und vielleicht will man dann gar nicht dieses Königreich teilen. Wer weiß es schon. Meine Prognose ist, Jamal Musiala verlängert bei Bayern und Florian Wirtz geht im Sommer 25 ins Ausland. Aber ja, das ist meine Prognose Stand jetzt. Ich wäre aber nicht überrascht, wenn sie Wirtz-Musiala bekommen. Und aus reiner deutscher Fußballsicht fände ich es geil, wenn beide zusammenspielen würden. Und ich würde es sogar okay finden, wenn es in der Bundesliga bei Bayern stattfindet. Denn ich gucke diesen beiden zusammen einfach unglaublich gerne zu. Alex Wynn, 238. Mit welcher sportlich objektiven Begründung kann man Musiala ins oberste Tier packen und Vinny ins zweite? Liebe Grüße aus FFM. Da geht es um unser neues, altes Format Tierlist. Da haben wir die wertvollsten Spieler der Welt gerankt. Und das Schöne an der Tierlist, lieber Alex, ist, dass man keinerlei sportlich objektive Gründe anführen muss. Und deshalb ist das meine Antwort. Aus gar keinem. Einfach aus Spaß. Aus welchem sportlich objektiven Grund kann man Phil Foden mit einer 28-Score Premier League-Saison ins unterste Tier ranken? Gar nicht, ist die Antwort. Wir machen weiter mit: Wie bewertest du die Leistung von, Frage von Leo 7680, von Kai Havertz in der Nazio bisher? Alle Spiele sind top von ihm, aber leider fehlt ihm das Glück vor dem Tor. Denkst du, er ist trotzdem Stand jetzt natürlich weiterhin gesetzt oder könnte er bald ersetzt werden? Grüße aus der Hauptstadt. Die Frage machen wir kurz. Ich glaube, Kai Havertz ist gesetzt. Ich glaube, Kai Havertz ist in der Rolle des, die Gündogan während der EM gespielt hat, gesetzt. Ich glaube sogar, dass er auf Sicht besser in diese Rolle reinpasst, als es Ilkay Gündogan getan hat. Und ich glaube 100%, dass Kai Havertz gesetzt ist. Wir wehren uns alle dagegen. Kai Havertz spielt das Jahr 2024 scorertechnisch auf Top-Niveau. Auf Top-Niveau. Auch wenn es bei der Nationalmannschaft nur Elfmeter sind. Er spielt in Verein und Nationalmannschaft auf Scorer-Level eine absolute Super-Saison. Und ich habe es im Mai gesagt oder April vor der EM, Kai Havertz macht gerade die Weltklasse-Transformation durch. Wir lachen alle gerne mal über ihn. Man sagt, hier, Chelsea hat nicht funktioniert, bla bla bla. Ich bin der Meinung, Kai Havertz ist eventuell schon ein Weltklasse-Spieler oder kurz davor. Das sieht Florian Nagelsmann, auch nicht schlecht. Florian Nagelsmann. Und deshalb ist meine Antwort, er ist gesetzt, er bleibt gesetzt. Und das ist auch genau die richtige Entscheidung. Ich finde es inzwischen fast ein bisschen lächerlich, wie Leute auf Kai Havertz gucken, weil es für mich eigentlich in den allermeisten Fällen einfach ein Offenbarungseid darüber ist, dass man die Qualität von Kai Havertz nicht erkennt. Denn neben dem, wenn man sagt, sein Finishing ist vielleicht nicht gut genug oder was auch immer, ich finde, wenn man ernsthafte Kritikpunkte an Kai Havertz Spiel finden will, dann muss man auch ernsthaft darauf gucken, was er gut macht. Und wenn man das in Relation setzt, dann ist das, was übrig bleibt, einfach ein verdammt guter Spieler. Und wer das nicht sieht, dem macht es einfach Spaß, Kai Havertz zu haten. Und das soll auch in Ordnung sein, aber da gehöre ich nicht dazu. Tim Tom, 747 mit der Frage: Wie verlief das Jahr für euch bis jetzt? Seid ihr zufrieden mit dem Kanal, mit dem Wachstum? Was gefällt euch nicht so gut? Viele Grüße aus München. Das Jahr 2024, das muss man, glaube ich, ganz klar sagen, war ein super Jahr bis jetzt für uns. Ist einfach so. Also die Projekte, es muss nicht immer alles jeder toll finden, das ist ganz normal, wenn man eine große Community, und so ist ja gar nicht so riesig, aber lautstark, und das finden wir auch toll. Baller League war für uns eine unglaublich geile Erfahrung, ist für uns eine unglaublich geile Erfahrung. Eine Mannschaft selbst zu führen, macht einfach brutal viel Spaß, durch die Höhen, Tiefen zu gehen, zu erleben, wie sich's anfühlt, wenn man alles in Bewegung setzt und es sich trotzdem nicht überträgt, wie es sich anfühlt, die reguläre Saison zu gewinnen, ein Finale zu verlieren. Das sind großartige Erfahrungen. Das sind Erfahrungen, die wir in der Form nicht gedacht hatten, dass wir sie dieses Jahr machen können. Die EM zu begleiten, als erster Kanal in der Geschichte der UEFA Near-Live-Clips anzubieten. Das ist einfach crazy für uns. Das ist wirklich komplett Banane gewesen für uns. Das mit einem großen Partner zu machen, der das zu unseren Bedingungen macht. Der uns sagt, ja, ihr kriegt, weil wir haben ja gesagt, wir können sowas nur machen, wenn wir einen Mehrwert für die Community haben. Und dann sagen die, okay, wir reden mit der UEFA, ihr kriegt Near-Live-Clips. Ihr dürft die fucking Idioten sein, die ihr seid. Was ich da zum Teil gesagt habe bei Magenta, ja, bei einem offiziellen Rechtinhaber der UEFA, dass wir das machen durften, war unglaublich cool für uns. Und ich bin auch der Meinung, dass die Sachen bedingen sich so ein bisschen gegenseitig. Man macht dieses Projekt, dann sehen sie dich da. Und da muss man ganz klar sagen, dass wir mit diesem Jahr bis jetzt richtig zufrieden sind. Es haben nicht alle Sachen so funktioniert. Wir haben versucht, uns intern zu vergrößern. Hat nicht auf dem Level funktioniert, auf die Art und Weise funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Ist auch in Ordnung. Dann ist es so, wir versuchen mit euch ehrlich zu kommunizieren. Wir versuchen auf eine ehrliche Art und Weise zu wachsen und größer zu werden. Und da wird es immer Rückschläge geben. Aber wenn ich das Jahr 2024, und es ist früh, es ist September, auf einer Skala von 1 bis 10 irgendwo einsortieren sollte, dann war es zwar unglaublich anstrengend und wir alle hier waren an Punkten, wo wir dachten, wir können keinen Schritt mehr weitermachen. Und dennoch sehe ich, würde ich sagen, eine 8 von 10, 9 von 10 war es für mich auch persönlich, hat es, keine Ahnung, hat es angefangen mit Hart aber fair, und 2024 hat sich echt angefühlt wie nochmal einen Schritt gehen auf eine größere Bühne. Und da sind wir unglaublich dankbar, dass ihr uns das ermöglicht habt. Und ich habe jetzt noch nicht mit den anderen ein Jahresfazit gezogen, weil es auch noch eigentlich fast Mitte des Jahres ist. Aber für mich, ist ein tolles Jahr. Und da ist noch ein kleiner Insider-Gag von Janis hinten raus. Moin Nico, für welche Dating-Plattform würdest du am liebsten Werbung machen? Und wie würde dein Spruch lauten? Lila-weiße Grüße aus Gießen. Also das weiß ich jetzt nicht, was meine Plattform wäre. Aber mein Spruch wäre sowas wie: Natürlich kann ich auf den Zufall warten, mache ich aber nicht. Und mit dieser Bombshell verlassen wir Fuck Culture für heute, sagen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit und macht's gut!